Wir online, wir rolling. Oh. Guten Morgen.
Jetzt ist er wieder weg.
5, 4, 3, 2, 1.
Guten Morgen. Wir melden uns hier von Linux-Tag aus der Debian Mini-Konferenz 2010. Es ist der zweite Tag, Freitag. Wir beginnen den Tag mit einem Vortrag von Axel Beckert. Doch bevor es richtig losgehen kann, noch eine schnelle Ansage. Wir haben eine Planänderung. Um 2 Uhr gibt es den Vortrag von Andrew Lee aus Taiwan über LX.de. Der andere Vortrag, der vorgesehen war, von Rechtsanwältin noch, fällt leider aus. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass auch parallel noch ein bisschen was anderes stattfindet. Von 2 bis 4 Uhr gibt es nämlich wieder mal die Key-Signing-Party. Also wer Key-Signing machen möchte, der sollte dabei sein. Aber ansonsten Vortrag von Andrew Lee über LX.de. Ja, ansonsten gibt es noch ein paar andere Sachen zu denen zu sagen. Wir sind auf IRC erreichbar über Debian.org auf debminiconf-berlin, aber auch über Freenode, über #LinuxTag. Ansonsten bitten wir euch alle, über Twitter auch noch was ein bisschen Feedback zu geben, damit wir das ein bisschen schneller haben. Vielen herzlichen Dank dafür. Gut. Und jetzt Axel Beckert.
Ja, dann lege ich mal los. Hallo, hört man mich? Ja, doch, jetzt schon. Okay, gut. Ich will ein bisschen was erzählen über das automatisierte Bauen von Debian-Paketen aus Versioning-Kontrollsystem-Snapshots. Und zwar ist es im Großen und Ganzen Erfahrungsbericht, so meine Meinung, was Best Practice dort betrifft. So, einerseits will ich erzählen, warum mache ich sowas überhaupt. Wo ich das erste Mal mit dieser Idee an jemand bei Debian rangetreten bin, meine, sowas? Nee, sowas will man doch nicht. Die Leute, die es benutzen, sind aber happy und entsprechend habe ich meine Gründe, das zu machen. Dann, worauf sollte man achten? Über welche Stolpersteine bin ich gestolpert? In welche Fußangeln bin ich reingelaufen? Wie könnt ihr die verhindern? Dann eine Beispielimplementation an einem Debian-Paket, das ich momentan wirklich täglich seit anderthalb Jahren baue. Immer wieder aus dem Git-Checkout, oder Git-Pull heißt es ja, aber egal. Dann, was man vielleicht noch machen könnte aus dem bisherigen Code und wo man den Code findet und weitere Informationen zu dem, was ich gezeigt habe. Dann möchte ich mal loslegen. Warum? Es ist so, Debian-Pakete, sowohl bei Debian als auch bei Ubuntu, gehen normalerweise durch eine manuelle Qualitätskontrolle des Maintainers, bevor er es hochlädt. Also sie sollten. Es gibt aber durchaus auch Fälle, wo man sowas unbeaufsichtigt bauen und hochladen möchte. Nicht natürlich nach Debian oder Ubuntu, aber in ein eigenes Repository, um zum Beispiel der Entwicklergemeinde der Software selber eine Möglichkeit zu bieten, die aktuellste Software auszuprobieren, ohne jedes Mal neu kompilieren zu müssen selber, beziehungsweise das Ding runterladen und eben konfigurieren, kompilieren, installieren, sondern einfach bloß, man hat ein Repository mit in seiner Sources List und bei dem täglichen Update kriegt man jeweils eine neue Version, so wie sie die Entwickler gerade committed haben. Es ist schnell und einfach zu installieren. Es gibt einem dadurch eine größere Basis an Testbenutzern, also mehr Leute benutzen die Up-to-Date-Software, so wie sie die Entwickler gerade geschrieben haben. Für mich als Maintainer ist es auch sehr praktisch, ich mache das ja auch. Ich sehe relativ schnell, wenn A das Paket nicht mehr baut, wenn irgendwelche komischen Sachen im Zusammenhang unter Debian passieren, also ich weiß relativ genau, wenn irgendwas schiefgegangen ist, was mit zum Beispiel der Xulrana-Version in dem Fall in Debian nicht mehr zusammen funktioniert. Und das sind eigentlich eine ganze Ladung Vorteile, die ich mittlerweile nicht mehr missen möchte. Und die Community des Projektes auch nicht. Also es ist mal mein Home-Server ist ausgefallen, wegen einem Festplattenfehler. Und da kam recht schnell die Nachfrage, du, was ist mit deinen Nightly-Builds los? Wann kommen die wieder? Und es ging so weit, dass dann irgendein anderer aus den gleichen Skripten so ein System auch aufgesetzt hat, weil er das unbedingt haben wollte. Das ist fast wie viermal am Tag SID updaten. Das ist wie, naja, ich sag immer, wie jeden Tag Weihnachten, aber billiger. Worauf muss man achten? Die Versionsnummer. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass die kleiner sein muss als ein manuell gebautes Snapshot aus manuell gebautes Paket aus dem gleichen Snapshot. Das im Zweifelsfall, wenn man dann am gleichen Tag noch was hochlädt und die Leute in Unstable aktualisieren, trotzdem die manuell gebaute Version bekommen und nicht den Nightly Build. Das dann vielleicht erst am nächsten Tag wieder. Dann der Changelog-Eintrag sollte deutlich klar sagen, das ist ein Paket, das automatisiert gebaut wurde und nicht getestet wurde, sondern zum Testen da ist. Dann, wenn man das Ding signiert oder per SSH irgendwo hochlädt, die Keys sollten, also werden sehr wahrscheinlich keine Passphrase haben, es sei denn, man will die Passphrase irgendwo im Plaintext im Skript speichern. Entsprechend sollten diese Keys, sowohl SSH wie auch GPG-Keys, für nichts anderes verwendet werden. Bei GPG kann man dann einfach einen Key machen, wo man sagt, der ist eh bloß zum Signieren da. Und bei SSH sollte man einfach darauf schauen, dass sowohl der Account, wo der Key sich einloggen kann, als auch der, wo er liegt, relativ kastriert sind, sagen wir mal so, und nicht viel Rechte hat. Dann, man sollte darauf achten, dass nicht aus irgendeinem Grund die Pakete aus Versehen in die offiziellen Repositories hochgeladen werden. Und das kann man relativ leicht bewerkstelligen, wie zeige ich nachher. Und was man auch noch überlegen sollte, je nachdem wie paranoid man ist, wenn auf das Repository, in dem die, das Build-Skript liegt, noch andere Leute Commit-Rechte haben, dann will man vielleicht sich vorher überlegen, ob man immer das Skript aus dem Repository nimmt oder eine Kopie davon, wo man selber entscheidet, wann man eine neue Variante davon nimmt. Ja. Beispielimplementation. Das Ganze habe ich gemacht für den Webbrowser Conqueror. Man merke, es ist nicht der KDE-Webbrowser mit KHTML bzw. WebKit hinten dran, sondern Conqueror mit C. Das ist ein Gecko-basierter Browser, also hat unten noch Xul-Runner wie der Mozilla. Hat aber ein komplett anderes Benutzerinterface. Es ist angelehnt an Emacs. Hat Emacs Keybindings, Emacs Look and Feel. Das, was ihr hier seht, dieser Webbrowser hier, das ist ein Conqueror. Also ich habe hier bis hier die Webseite. Das ist sozusagen hier die Leiste, wo drin steht, welche URL aufgerufen ist. Und hier unten gibt es einen Mini-Buffer, wie bei Emacs. Und wenn ich hier G drücke, dann kann ich hier eine URL eingeben, wenn ich Lust habe. Mache ich jetzt mal nicht. Machen wir weiter im Vortrag. Sorry, aber mein Heuschnupfen hat mich etwas im Griff. Ja, das Paket ist auch in Debian seit, ich gerade Lenny. Es gibt ein Git-Repository, aus dem ich jeden Tag einmal aktualisiere. Und das, was es an der Stelle für mich ein bisschen einfacher macht, das Verzeichnis Debian, das sozusagen das, die Informationen über das Debian-Paket beinhalten, das ist mit im gleichen Git-Repository, also bei Upstream mit dabei. Ich habe Commit-Rechte bei Upstream. Das gibt natürlich viele Situationen, wo die getrennt sind. Den Fall habe ich nicht implementiert, sollte aber eigentlich auch kein großes Problem sein. Und das Skript selber ist auch in diesem Repository, im Verzeichnis Contrib, Debian und heißt Nightly Build. So viel zur Umgebung, unter welchen Umständen diese Implementation entstanden ist. Wie das Build-Skript abläuft. Ich habe ein Master-Verzeichnis, wo ich im Prinzip jeden Tag ein Git-Pull mache. Da ich dort nicht reinkommitte, ist es egal, ob ich jetzt Pull oder vorher Fetch und Rebase mache. Er holt einfach immer den neuesten Checkout vom Master-Branch. Dann kopiere ich dieses ganze Verzeichnis in ein Build-Dir und dort drin baue ich dann das Paket. Das heißt, das Master-Verzeichnis ist sozusagen bloß mein Cache, damit ich nicht jedes Mal die komplette Software runterladen muss. Dann wird die neue Version, also die Versionsnummer des Snapshots berechnet. Wenn ich die weiß, kann ich auch ein Oric-Target-Set, sozusagen ein Upstream-Source-Tarball generieren. der die Versionsnummer im Dateinamen haben sollte. Und den Changelog-Eintrag erstellen. Der wird einfach vorne an das normale Changelog, also oben, drangehängt. Und dann baue ich ja im Prinzip Binärpaket wie auch Source-Paket. Also der Diff-GZ wird erstellt und das Binärpaket und die Binärpakete gebaut. Und danach werden sie gegebenenfalls noch hochgeladen und von dem Apt-Repository die Paketliste neu generiert. So. Generieren einer Versionsnummer, das ist in meinen Augen einer von den wichtigsten Punkten. Erstens mal müssen wir feststellen, welche Version ist denn die letzte oder nächste Version der Software im Repository. Zum Teil gibt es ja sowas wie Beispiel Grub. Lange Zeit hieß es 1.97 plus und irgendein Datum und nachher hieß es plötzlich 1.98 und dann eine Tilde, was bei Debian Versionsnummern heißt negativ, das heißt es ist Tilde 1 ist vor 0 und das heißt, entweder man schaut in der Software selber nach, an irgendeiner Stelle, welche Versionsnummer denn die Software momentan so hat. Zum Beispiel bei jeder Xulrunner Application kann man das im application.ini, wenn ich mich recht entsinne, nachlesen. Oder eigentlich auch relativ simpel, wenn es bereits eine Debian-Paketierung gibt, die von Upstream gepflegt wird, kann man im Changelog sozusagen die letzte Version raussuchen. Geht es ein bisschen weniger hell? Also eben, Debian Changelog, denke ich, ist die eleganteste Variante, wenn man es zur Verfügung hat. Ansonsten muss man halt schauen, wo in der Software üblicherweise die Version kodiert wird. Meiner Meinung nach sollte man auf jeden Fall das aktuelle Datum und die Uhrzeit auch noch in der Versionsnummer drin haben. Das hat, da gibt es zwei Varianten, die ich elegant finde. Entweder dieses klassische Jahr, Monat, Tag. Da hat man halt die Uhrzeit nicht drin, aber mit Uhrzeit wird es recht lang und unleserlich. Oder man hat halt den Unix-Timestamp, die Unix-Time. Die ist zwar kürzer als so ein Datum, aber sie ist leider Gottes halt auch für Menschen relativ unlesbar. Also man kann nicht abschätzen, war das letztes Jahr oder vielleicht dieses Frühjahr. Dann, was ich noch ganz gerne mache, ist ein Hinweis darauf, dass es ein Snapshot ist, dass er aus einem Versioning-Control-System kommt. In der Version zum Beispiel irgendwie das ein String Git oder Snapshot oder Nightly Build irgendwo mit drin haben. Und ich vorhin schon gesagt habe, die Versionsnummer sollte immer kleiner sein als das, was von, also als der gleiche, wenn ich den gleichen Snapshot manuell bauen würde und hochladen. Und Beispiele habe ich hier unten jetzt einfach mal zwei Varianten. Also die Upstream-Version, dann welches VCS ich, also welches Versioning-Kontrollsystem ich verwende und dann den Unix-Timestamp. Dann das Minus, was die Upstream-Version von der Debian-Revision trennt und die beginne ich gleich mit einer Tilde, weil normalerweise jede Debian-Revision beginnt mit 1 und damit ist es immer kleiner als 1. Und selbst als 0, manchmal wird irgendwie die Version 0, also die Debian-Revision 0 nach Experimental hochgeladen oder so. Damit denke ich, bin ich auf der sicheren Seite. Oder eben, man nimmt das Datum und tut dann hinten den Unix-Timestamp in die Revision rein, hat den Nachteil, man kann dann, wenn Upstream sich im Source was ändert, nicht mit dem gleichen Upstream-Tarball nochmal bauen. Insofern ist die Variante oben eleganter, aber ich finde sie unleserlicher. Ja? Ich habe die Frage ehrlich gesagt nicht komplett verstanden. Ja. Deswegen habe ich die Datumsangaben mit in den Paket, in den Versionsnummern mit drin. Achso, Verzeihung, ja. Oder machen wir es so, ist mir lieber.
Das, der VCS-String steht ja vor dem Unix-Timestamp oder vor dem Date. Ja. Ob dann immer noch garantiert ist, dass DPKG das richtig ordnet, weil ja. Lexikalisch geordnet könnte es ja sein, dass die dann Kuddelmuddel ergeben.
DPKG sortiert das Ganze so, dass es immer, wenn ein Wechsel zu Nummern kommt, anfängt nach Nummern zu sortieren und dann, wenn wieder ein Nicht-Nummernzeichen kommt, wieder lexikografisch sortiert. Also wenn zum Beispiel die Version 1.1 oder sagen wir 1.2 hast und dann nachher 1.10, wird 1.10 als neuer angesehen, weil 1 ist beides mal gleich, Punkt ist lexikalisch sortiert, war auch beides mal gleich und dann kommt die 2, wird als Nummer gesehen und die 10 wird als Nummer gesehen und damit ist die 10 höher. Und da ich hier, also $VCS ist so ein String wie git, svn, hg, irgendwas Kurzes. Das ist einfach, das ist nicht der Commit, nein. Die Frage ist berechtigt, ich weiß, was du meinst. Du meinst das hier zum Beispiel bei git ist einfach das Problem, dass die Commits ja nicht notwendigerweise linear sind. Und entsprechend hat git nicht wie bei svn, wo es schön ist, das ist einfach eine Revision und die nächste ist immer die 1 höher, egal wo was committed wird im Baum. Und bei Git und ich weiß nicht, ob es noch andere gibt, wo einfach bloß Hash-Summen, also Hash-Strings, irgendwo, ja, egal, nicht meins. Bei Git haben wir halt als Identifier für einen Commit diese Hash-Summen, die hexadezimal sind und in keinster Weise sortierbar. Sinnvoll, ja?
Dann würde ich halt empfehlen, den Git-Commit die ersten paar Zeichen aber noch irgendwo aufzunehmen, dass man direkt nachverfolgen kann.
Ja. Also vielleicht einfach gerade nochmal, die Upstream-Version, so wie ich sie rausgefunden habe, ist in $Upstream drin. $VCS ist einfach ein kurzer String, der entweder Git oder HG oder SVN heißt. Unix-Timestamp wäre halt dann so irgendwas 1, 2, 3, 4 und irgendwie Anzahl Sekunden seit 1970, 1. Januar. Oder eben $Date wäre einfach so 2010, 06, 11. Vielleicht auch noch ein bisschen länger mit Uhrzeit noch dran, das wäre nicht schlecht. Aber dann wird es irgendwann auch wieder lang. Changelog, das ist das, wo ich dann nachher im Zweifelsfall die Commit-ID reinschreiben würde. Aber eben. Ganz wichtig beim Changelog oben als Distribution, also wenn man einen Changelog-Eintrag macht, dann steht oben in der ersten Zeile vom Changelog-Eintrag immer die Distribution, zu der man hochladen will. Bei Debian halt unstable oder experimental normalerweise. Wenn man unreleased dort einträgt, meckert Lintian überhaupt nicht und auch andere Tools sehen das als valide Distribution an. Wenn man im Emacs so einen Changelog editiert, dann ist es einfach dick, fett, rot markiert, aber ist okay. Aber wenn man es dann hochlädt mit dupload oder dput, dann wird es nicht akzeptiert, weil die Distribution unreleased gibt es nicht. Und damit kann man effektiv verhindern, dass das Ding hochgeladen wird nach Debian. Aus Versehen. Dann bin ich der Meinung, sollte eine Kurzbeschreibung des automatisierten Paketbaus rein, also dass es ein automatisiert gebautes Paket ist, aus welchem Repository die Daten kommen und eben zum Beispiel die Commit-ID oder aus welchem Datum es gebaut wurde. Eine Kontaktadresse, also eine Kontaktadresse, ein Datum, also irgendwie unten steht ja immer dann noch sozusagen der Uploader drin. In dem Fall würde ich halt irgendwie sagen, das ist das in meinem Fall Conqueror Nightly Build Script, der das hochgeladen hat und da eine E-Mail-Adresse, die bei mir aufschlägt. Hinten halt wieder automatisiert das Datum und eben und hier das typische Zeile ist halt das der Paketname, die Version in Klammern und dann halt die Distribution und da würde ich eben immer unreleased eintragen. Und damit sollte aus dem Changelog-Eintrag sehr deutlich hervorgehen, dass das ein automatisiertes, gebautes Paket ist und nicht getestet. Man könnte auch noch vielleicht explizit irgendwo reinschreiben, komplett ungetestet. Ja. Bauen und signieren, also das Paket baut man klassisch. Erstmal der Upstream Tarball, wenn man den bauen will. Manche Makefiles von Upstream bieten ein Make-Target-Dist an, was dann halt das Target-Z baut. Also ich glaube, die ganzen CPAN-Pakete, Perl-Pakete machen das. Oder manche Pakete, wenn Pakete repackaged werden für Debian, haben sie oft in Debian Rules ein Target-Get-Oric-Source, was je nach Version entweder das Ding runterlädt auspackt, umpackt, wieder hinlegt oder einfach auspackt, umpackt. Und danach baut man einfach das Org-Target oder eben, ja, man baut es manuell, das Org-Target-Z. Man sollte halt das .git-Verzeichnis oder .hg oder .svn-Verzeichnis auslassen. Das Debian-Verzeichnis wird normalerweise ausgelassen, wenn es kein natives Paket ist. Und dann halt hinten, meistens heißt das Verzeichnis von einem Git-Repository, es hat keine Versionsnummer, das heißt, der Paketname als Verzeichnis langt da. Man baut das Binär- und Source-Paket, je nach Lust und Laune und wofür man baut. DPKG-Build-Package, D-Build oder P-Builder, P-Deb-Build. Wenn man zum Beispiel ein Paket sowohl für als Backport für Lenny bauen möchte und eins für SID, dann tut man das vielleicht im Change-Root machen, das für SID, mit einem P-Deb-Build. Dann, wie gesagt, das Paket üblicherweise wird signiert. Zum automatisch Bauen bräuchte man einen Passphrase-Losen-Key, der einfach wirklich nur dafür verwendet werden soll. Das geht entweder mit DebSign oder die meisten von den genannten Tools hier oben bieten das Bauen auch Signieren auch automatisch an mit ein paar Parametern oder machen es per Default. Wenn man das für andere Architekturen noch bauen will, also wenn es zum Beispiel ein Paket ist, wo C-Code drin hat, wo man kompilieren muss, wo architekturabhängig ist, dann kann man entweder einen klassischen Build-D nehmen oder einfach sich selber einen kleinen, auf diesen Zweck zugeschnittenen Build-D bauen, der im Prinzip angestoßen wird von dem gleichen Skript. Dann stelle ich mir so vor, die Maschine, die das Paket original zusammenstellt, den Snapshot, lädt es hoch und tut dann per SSH die Maschinen auf anderen, also mit anderen Architekturen anstoßen und die laden sich dann wieder runter von dort und bauen daraus ein neues Binärpaket und laden nur das noch wieder ins Repository hoch. Das Skript, was ich für Conqueror verwende, macht das auch. Allerdings fehlen mir dazu die passenden Maschinen, das wirklich zu nutzen. Die andere Möglichkeit ist einfach einen zweiten Cronjob zu machen, der Pi mal Daumen einfach eine Stunde später läuft und so lange braucht das Paket nicht zum Bauen. Eben hochladen. Wenn man das Paket nicht auf der Maschine baut, auf der nachher das Apt-Repository ist, mit dem man es den Benutzern der Community anbietet, dann kann man es hochladen, entweder sei es mit rsync, scp, auch wieder mit passphrase-losen Key dann, oder halt dput und dupload, wenn man einen eigenen Mini-D-Install irgendwo laufen hat und das per FTP oder HTTP hochladen kann. Und nachher dann halt das apt-Archiv, die Paketliste neu bauen. Ich verwende dazu RepRePro. Ich muss jedes Mal dreimal nachdenken, wie ich genau diesen Namen aussprechen muss. Oder wenn man es ein bisschen größeren Stil machen will, Mini-D-Install gibt es noch. Das ist im Prinzip die kleine Variante von dem, was bei Debian selber läuft. Und für Anstoßen gibt es eben auch viele Möglichkeiten, entweder per SSH, was ich bevorzuge, oder es gibt iNotify-basierte Tools, iNoticoming, das ist so per iNotify ein Incoming-Verzeichnis beobachten und wenn da was reingeschmissen wird, irgendwas ausführen. Incron funktioniert auch über iNotify, der schaut halt einfach, ob sich irgendwas geändert hat im Filesystem an bestimmten Verzeichnissen und führt dann Aktionen aus. Dnotify genauso, sind einfach drei verschiedene Pakete dafür mit leicht unterschiedlichem Einsatzzweck oder halt ganz klassisch cron zeitbasiert. Geht halt mal schief, wenn vielleicht irgendwie gerade die Kiste, auf der das gebaut wird, extrem viel Load hat und länger braucht. Ja. Was ich mir noch überlegt habe, was man eigentlich daraus machen könnte, es gibt in Debian eine ganze Ladung Pakete, die einfach nette Tools, die hilfreich sind, zur Verfügung stellen. Also Debian Goodies fällt mir da ein und die DevScripts, wo tonnenweise Tools drin sind, die kaum einer kennt und die aber zum Teil ganz nützlich sind und in dem Stil könnte man eigentlich aus dem, was ich jetzt für Conqueror benutze, auch ein Paket bauen, was dieses Feature anbietet, nur eben dann generisch aus einem beliebigen Source-Paket. Die Idee ist dann, dass eventuell dann der Entwickler des Paketes ein kleines Shell-Skript macht, das die Upstream-Version herausfindet und auf Standard-Out ausgibt und eine Mini-API sozusagen dafür baut. Und wenn das nicht vorhanden ist, schaut er einfach im Debian Changelog nach, wenn er das zur Verfügung hat. Und Das ist was, was ich irgendwann nochmal machen möchte, auf Basis von dem Skript, das ich für Conqueror geschrieben habe. Vielleicht wird es da irgendwann mal ein Paket geben. Ideen dazu bin ich sehr offen, wenn jetzt irgendjemand meint, und man könnte noch irgendwie das machen oder vielleicht die Stelle besser. Ich sehe hier einige Leute, die auch durchaus öfters mal Debian-Pakete bauen. Insofern wäre ich auch über Feedback nicht unfroh. Weil, wie gesagt, das einzige Feedback, wo ich bisher von Debian-Seite bekommen habe, so, automatisiertes Bauen, nee. Was macht man noch? Ja. Hat jemand ein Mikrofon für Tolima?
Unser SVN-Commit funktioniert hat und das noch ein ordentliches Paket gibt.
Sind die so unzuverlässig?
Wir haben okay. Teilweise komische Upstream-Autoren.
Ja. Das klingt so, als könnte man sich da mal zusammensetzen und das gemeinsam anschauen, die beiden Lösungen, so wie wir sie jetzt haben. Macht ihr das, wie macht ihr das eben wirklich nach jedem Commit? Ein Commit-Hook, der das dann neu baut? Oder?
Das musst du wen anders fragen. Ich weiß nur, dass wir das irgendwann mal gemacht haben.
Ja. Okay, aber ja, finde ich toll, dass es durchaus noch andere Leute gibt, die ähnliche Ideen haben. Ja?
Noch eine blöde Frage von einem Nicht-Debianer, wenn erlaubt.
Gerne.
Bei diesem Build-Prozess, du holst die Upstream-Source und machst das Oric-Target-Z draus. Und wie kommt dann deine Debian-Version?
Also, nicht irgendwie vorher, wie gesagt, also in meinem Fall ist im Upstream-Source das Debian-Verzeichnis mit drin.
Ah.
Ich habe Upstream-Commit-Recht in dem Fall, das macht die Sache ein bisschen einfacher, das gebe ich zu. Aber das sollte kein Problem sein, zwei Master-Dirs zu haben, eins für meine Debian-Paketierung und eins für Upstream-Sourcen, die dann zusammen ins Build-Dir kopieren und dann zu bauen.
Also ein zweiter Checkout aus meinem Debian-Repository,
ja, wo immer das ist. Zum Teil ist es ja auch das Debian-Verzeichnis in einer anderen Art von Repository als ich habe Git ganz gern und wenn jetzt irgendjemand ein CVS verwendet, das tue ich mir dann nicht mehr an, da noch mein Zeugs auch ins CVS zu tun.
Okay, danke, ist beantwortet.
Mhm. Wunderbar. Dann vielleicht einfach, also die nächtlich gebauten Pakete gibt es unter noone.org/conqueror-nightly-steps. Ich muss zugeben, ich habe den Namen schlecht gewählt, weil ich kann ihn mir nie selber merken. Ich suche immer Conqueror Nightly Builds, Nightly Builds, Conqueror minus Nightly, aber das Steps vergesse ich immer wieder. Also irgendeine kurze URL an so einer Stelle wäre nett, weil die Leute schauen da auch gern drauf. Ich rufe das jetzt mal kurz. Ich habe entweder kein DNS oder kein Proxy am Laufen. So, jetzt, also das ist die Seite, wo ich die Dinger anbiete. Ein Link nochmal auf Skript im Prinzip. Die Sources List für Lenny und Sid, besonders Squeeze. Sie sind signiert mit einem GPG-Key, den ich halt auch hochgeladen habe auf dem Key-Server, damit ihn nicht jeder runterladen kann. Jetzt sieht man hier, ich habe irgendwann der Apache sortiert leider alphanumerisch und nicht so wie die Debian-Paketnummern, sonst wären jetzt hier nicht Pakete vom September ganz oben. Aber im Großen und Ganzen liegen die hier die alten auch noch rum. Eine weitere Funktionalität, die ich durchaus mal gebraucht habe, ist nachschauen, da hat es irgendwann mal sich ein Bug eingeschlichen. Wann? Und ich habe hier relativ schnell, dadurch, dass ich die alten Pakete alle noch da habe, einfach installiert, geschaut, tritt der Bug auf, nein, nächstes drüber installiert und so konnte ich es relativ schnell eingrenzen, in welchem Zeitraum der Bug reingestoßen ist. Verbraucht allerdings relativ viel Plattenplatz. Also, wenn ich jetzt mal ganz nach unten gehe, es ist sortiert nicht alphabetisch. Da hat es gewechselt von 09 tilde git auf 091 plus git. Deswegen sind die beiden vorne und hinten vom 24. September. Das Skript zum Generieren findet sich eben auch in dem Upstream Repository im Unterverzeichnis Contrib Debian Nightly Build. Schauen wir einfach mal kurz rein. Kommentare, eine Beispiel-Config, also man legt einen Config-File an, in dem Fall halt .paketname-nightlybuild.rc, wo man im Prinzip, wo soll er es bauen, welche E-Mail-Adresse soll er ins Changelog reinschreiben, noch irgendwelche Keys, die man benutzen soll zum Hochladen oder zum GPG-Signieren. Das hier ist eine Beispielkonfiguration, wenn man bloß ein Binary-Build machen möchte, sozusagen für eine andere Architektur. Und im Großen und Ganzen sieht man eben ein Master-Dir, ein Work-Dir, die Unix-Time als Timestamp, Date. Und im Prinzip laden wir hier die... Das erste Teil ist jetzt der, wo nur ein Binary-Only-Build macht. Er tut von Hand zu Fuß die Sources-List durchschauen und findet dann raus, wo er... nicht die Sources-List, die Source-List, die runtergeladen wurde und findet darin dann sein Quellpaket zum Runterladen. Und hier ist eigentlich der eigentliche Bild. Also er tut einen Klon machen, wenn das Master Directory noch nicht existiert. Ansonsten macht er einen Pull, also macht er immer. Dann, ich hole mir die Version, wie ich vorhin gesagt habe, aus application.ini, die es bei jedem Xulrana-Applikation gibt. Dort ist einfach die Versionsnummer drin, hart verdrahtet. Und generiere daraus dann aus Unix-Timestamp und der Versionsnummer meine eigene. Baue das Oric-Target-Set, ich sehe gerade, ich habe hier sogar das Debian vergessen rauszunehmen, so wie es aussieht. Das soll ich mal. Ja, aber im Oric-Target-Set will ich es trotzdem nicht drin haben. Also das Oric-Target-Set sind die Upstream-Sourcen ohne das Debian-Verzeichnis. Es ist kein natives Paket und aus dem Grund ist es, wenn man Tarball draus baut, nicht mit dabei. Dann generiere ich hier den Changelog-Eintrag, einfach Echo, eben das Dickfett, das Unrelease drin, automatisch gebautes Paket, die Git-Commit habe ich jetzt hier nicht drin, wie Thomas vorhin vorgeschlagen hat, werde ich wahrscheinlich irgendwo noch ändern. Und das tue ich, erst das Changelog umbenennen, tue dann das neu generieren und das alte Changelog hinten dran hängen, weil es gibt kein vorne hinzufügen in Unix in der Art. Bitte? Patch könnte man auch für sowas verwenden, ja. Aber also das ist simpel, straightforward, das tut. Dann, wenn ein Key angegeben ist, also wenn, sagen wir so, per Default gehe ich davon aus, dass kein Key angegeben ist, dann muss ich -uc, -us, damit er nicht das Paket versucht zu signieren. Voilà. Na. Ansonsten gebe ich den Key, mit dem er signieren soll, als Parameter weiter. Ich baue das Paket. Ich habe hier nochmal... das ist noch historisch bedingt. Es gab eine Zeit, wo DPKG-Build-Package beim Source-Paket bauen nicht, ich weiß nicht, hat es .hg-ignore oder so vergessen, rauszulassen per Default, so Sachen. Deswegen ist da noch ein langes -i dran. Dann wechsle ich ein Verzeichnis runter, wo die gebauten Pakete rumliegen und dann lade ich sie hoch, je nachdem, wo angegeben ist, wo er es hochladen soll und tue dann nachher noch repro anstoßen. In dem Fall baue ich die Pakete auf Lenny und die Snapshots und habe keine spezielle Version für SID. Das wird aber auch irgendwann noch kommen. Ja, Thomas?
Zu der Sache, dass die ganzen Debian-Pakete so viel Festplattenplatz einnehmen, denke ich mir, da wäre es mal an der Zeit, dass wir was bauen, das ähnlich wie mit Pristine Tar auch Debian-Packages dann aus Git wieder erzeugt werden können, und zwar genauso, wie sie waren.
Also ja, ich überlege gerade, ob es ein Filesystem gibt, das gemeinsam, also identische Chunks in Dateien erkennt und nur einmal speichert. Aber ich glaube, außer Git selber vielleicht, wobei bei Binärdateien kannst du das glaube ich auch nicht, oder? Kann Git bei Binärdateien einzelne Blöcke nur einmal speichern, wenn es merkt, dass die identisch sind?
Meines Wissens nicht, aber das wäre dann so, man würde halt vor dem packen des .deb, das ist irgendein A-Komprimierungsdienst.
Ja, glaube ich, ein Shell.
Also kein
SHA oder A, ja.
Das heißt, im entpackten Zustand ein Commit machen, dann und dann nur noch die Meta-Informationen speichern, was kann irgendwie nicht in Git committed werden, damit ich daraus wieder ein .deb machen kann.
Dann brauchst du aber ein CGI-Skript, was es nachher wieder zusammenbastelt, wenn sie mal runterladen möchte.
Genau.
Ja. Nee, also momentan ist, ich weiß nicht, sind ein paar hundert Megabyte, die da rumliegen halt, aber es ist jetzt nicht so katastrophal.
Und man könnte es natürlich schön auch mit anderen teilen.
Ja, nee, also eben das, die Conqueror-Community im IRC-Kanal wird regelmäßig auch gefragt, ja, welches benutzt ihr denn, das Debian Stable oder den Snapshot, und die Upstream-Autoren hören durchaus gerne, dass man den Snapshot benutzt, weil das natürlich das ist, was sie zuletzt verbrochen haben.
Okay, eine andere Frage. Ich würde sowas lieber machen, indem ich einen Continuous Integration Server wie Hudson nehme und den dann die Debian-Pakete bauen lasse. Das wäre mein präferierter Ansatz.
Sagt mir jetzt nichts, Hudson. Erzähl, also, was ist das?
Hudson ist ähnlich, was gibt's noch? Der andere Name fällt mir nicht ein, aber das ist ein System, um halt automatisch, das ist gedacht, um automatisch seine Test-Suite ausführen zu lassen nach jedem Commit. Gut. Und da kann man halt dann, nachdem die Test-Suite ausgeführt wurde, dann noch deine Tarballs, deine Debian-Pakete erzeugen.
Das kannst du machen, wenn du Test-Driven Development machst und du die Tests hast.
Und ob du dir angeguckt hast, projectbuilder.org, glaube ich.
Schon mal gehört.
Die waren auf der FOSDEM, da bin ich leider eingeschlafen während des Vortrags, weil ich so müde war, nicht weil der Vortrag so schlecht war. Und hier gestern gab es auch nochmal 17:30 bis 18 Uhr wurde das vorgestellt. Aber die haben halt ein System, um automatisch RPM-Steps, alles Mögliche zu bauen, nach regelmäßig.
Ja. Müssen wir sich mal anschauen. Darfst mir gerne ein paar Links zukommen lassen. Ja, dann vielleicht einfach noch kurz zurück zum Vortrag.
Ich habe da mal einen kleinen Tipp. Man muss nicht unbedingt einen passwortlosen SSH-Key verwenden. Man kann auch Folgendes tun. Man macht Master Connect. Den macht man von Hand mit Passwort und allem. Die Shell lässt man einfach offen. Und dann wird automatisch, wenn das in der SSH-Conf eingetragen ist, kann er für den jeweiligen Host, kann er dann den Master verwenden, der ja offen ist, und sich über den Master connecten, und das macht SCP auch.
Ja, also es ist im Prinzip so SSH-Agent, oder was würdest du?
Nein, das ist nicht SSH-Agent, obwohl der auch verwendbar wäre, aber SSH hat die Möglichkeit, dass man eine SSH-Verbindung mit mehreren SSH-Clients sich
teilt. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das Multiplex-Mode.
Genau, und da wird nur beim ersten Mal, muss nur das Passwort eingeben.
Ja, das heißt, jedes Mal, wenn ich den Server neu boote, muss ich das Passwort eingeben. Das ist mir zu anfällig, sagen wir es mal so. Wenn ich im Urlaub bin und der Server mal rebootet, dann müsste ich mich erst irgendwie aus dem Urlaub wieder einloggen und die Passwörter.
Wieso? Da kann bloß, können während das, bis das Passwort eingegeben ist, können keine Uploads stattfinden.
Ja, das aber ist das, was ich nicht möchte.
Aber ja trotzdem.
Ja, aber nee, ich möchte die Leute wollen die dir auch regelmäßig haben. Aber ja, wäre eine Möglichkeit, definitiv.
Das kann man doch auch andersrum lösen, indem man die Pakete von den Dingen, wo die Leute sich die Pakete abholen sollen, ziehen.
Ja, das oder eben sie auf dem Server bauen, der sie im Change Root zum Beispiel, der sie auch dann nachher beherbergt im Web. Das wäre die simpelste Variante davon.
Gut, aber wenn man es verteilt haben will, dann ist Ziehen immer einfacher. Das lässt sich nämlich auch ohne Authentifizierung hinkriegen. Ich schmeiße einfach in ein Webverzeichnis rein und raus damit.
Also in meinem Fall ist das ein bisschen weniger praktisch, weil mein Bildserver steht hinter einem NAT. Aber ja, die Variante wäre auch möglich.
dann gehen wir gerade wieder zurück. Wie gesagt, ja, die offiziellen Conqueror-Pakete, es ist ein ganz normales Debian-Paket, das es gibt. Dann würde ich sagen, dann sage ich zumindest schon mal Danke. Und zwar einem der Upstream-Entwickler, dem Nikolas Cigarovic, der die Idee zu diesem Skript hatte, so nach dem Motto, kannst du nicht mal öfters welche bauen und nicht immer bloß alle ein, zwei Monate nach Debian was hochladen. Und die Slides sind gemacht mit S5, Simple, Standard, Stylesheet, Slides, irgendwo sowas, sind CSS, JavaScript und ein bisschen HTML, also in HTML geschrieben. Deswegen kann ich die auch in dem Browser als Vortragstool zeigen. Ja, das wäre es dann. Sonst, wenn sonst noch Fragen sind oder Ideen, ich wäre nachher wieder am Debian-Stand oben. Und bedanke mich fürs Zuhören, fürs Interesse, für die Ideen, die ankamen. Und ja.
Ja, dann danke ich erstmal für den Vortrag. Vielen Dank, Axel. Natürlich wird von jedem von euch erwartet, dass ihr eure Pakete mal ab und zu automatisch jetzt bauen lässt, damit sie ganz aktuell sind. Ja, wir machen gleich weiter in 10 Minuten mit Goslin von Bredolo über Multi-Arc und bis dahin, bis gleich.
Stimmt, ich bin... Stimmt, ich bin nicht sofort wieder am Debian-Stand, ich bin jetzt erst im nächsten Vortrag.